Was für eine gute Zeit des gemeinsamen Singens, Dankens, die wir haben dürfen. Das macht Gemeinde mit aus. Das ist auch Reich Gottes, das gemeinsam tun zu können. Was wir auch gemeinsam tun können, ist vielleicht einmal die Fenster aufmachen, ein bisschen frische Luft hineinlassen. Das soll auch etwas sein. Wir sind mit einer Predigtreihe letzte Woche gestartet, der Heilige Geist. Wir werden das mal als Schwerpunkt bis Pfingsten nehmen. Pfingsten hat ja auch etwas mit dem Geist Gottes zu tun, mit dem Heiligen Geist, und wollen uns da so fokussieren, auch nochmal durch verschiedene Schritte gehen. Und mein Anliegen ist, euch fit zu machen. Fit machen bedeutet, dass du Kraft bekommst. Jetzt ist es aber so, wenn man in ein Fitnessstudio geht, dann reicht es nicht, einen Vertrag zu unterschreiben, und dann heißt es auch nicht, da nur mal hinzugehen, sondern es reicht noch nicht mal, da reinzugehen, sondern man muss irgendwie auch selber strampeln. Also das ist jedenfalls, ich setze mich lieber auf ein Fahrrad und fahre durch die Gegend. Aber auch das Fahrrad im Keller hilft mir nicht, es anzugucken, es zu pflegen, es in die Werkstatt zu bringen. Wenn ich fit werden will, dann muss ich mich draufsetzen. Und selbst das reicht noch nicht mal. Ich muss mich auch in Bewegung setzen. Ich muss die Pedale drücken, ich muss losfahren, ich muss schwitzen, ich muss wollen. Ich muss wollen. Und die Zusage ist, wenn ich es tatsächlich tue, dann wird mein Körper auch fit werden. Da wird er auch nicht nur sich in Bewegung setzen, sondern dann wird mein Körper auch davon profitieren. Und diese Predigtreihe soll euch Mut machen, soll euch anregen, selber Fragen zu stellen und dann auch nachzufolgen. Und in diesem Nachdenken auch jetzt so über dieses Thema Heiligen Geist habe ich gemerkt, das ist etwas, wo ich, glaube ich, ich weiß nicht, kann das von der Zeit her nicht so genau einteilen, aber wo vor vielen Jahren für mich mal so ein Switch stattgefunden hat, weil ich verstanden habe, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Parakletos, Anwalt, Fürsprecher, Begleiter zusenden. Einen anderen, weil er damit deutlich macht, da kommt jemand, der ist so wie ich. Und das war für mich wie so eine Veränderung, die im Kopf stattgefunden hat. Ja, die Jünger hatten Jesus leibhaftig vor Augen. Sie konnten mit ihm gehen, er hat zu ihm gesprochen, sie konnten in den Dialog gehen. Manchmal hat er auch etwas strenger mit ihm gesprochen. Und so ungefähr ist das auch mit uns heute, mit dem Geist Gottes. So ganz natürlich unkompliziert umgehen. Das ist kein abstraktes Prinzip, das ist nicht eine ominöse Kraft, sondern es ist jemand, mit dem kann ich in Dialog treten, den kann ich fragen, den kann ich hineinnehmen. Manchmal fragt man sich ja, darf ich zum Geist Gottes beten? Weißt du, Gott ist kein Theologe. Und wir machen nichts falsch, wenn wir mit ihm, mit dem Vater, mit dem Sohn irgendwie in Kontakt treten, wenn wir ihn fragen. Wir machen keinen Fehler, wenn wir wie Kinder zu Gott, zu ihm kommen. So, und ich habe gelernt, ich habe gemerkt, wie befreiend es ist, den Geist Gottes zu bitten. Schließ mir einen Bibeltext auf, sag mir, was in meinem Leben dran ist. Ich verstehe dies nicht, ich verstehe jenes nicht. Ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für jenes. Ich habe gemerkt, wie befreiend es ist, so mit dem Geist Gottes in Dialog zu treten, ihn zu fragen, ihn einzuladen, ihn mitzunehmen, hineinzunehmen in meine stille Zeit, in meine Gebetszeiten, in meine ruhigen Zeiten, in meine lauten Zeiten, in meine unruhigen Zeiten. Ganz unkompliziert, so wie ich mit einem Mensch rede, so fange ich an, mit dem Geist Gottes zu reden. Und wisst ihr, das Problem ist, ja, darf ich denn, entehre ich dann den Vater? Da gibt es doch irgendwie sowas, der eine ist vielleicht ein bisschen mehr als der eine gibt den Ton an. Wisst ihr, wenn wir mit dem Geist Gottes anfangen zu reden, dann wird weder Jesus klein, noch das Kreuz unbedeutend, noch das leere Grab wieder voll. Und der Vater wird irgendwie klein und irgendwie so knuddelig, sondern dann werden wir hineingenommen in diese Heiligkeit Gottes. Das ist alles, easy ist mir an dieser Wort viel zu einfach. Es ist wie so ein Raum, in den man hineinkommt und der Geist Gottes führt dich hindurch und du wirst hineingenommen in das, was das Wort Gottes sagt. Du stehst mit ihm auf, weiß nicht, ob er dich begrüßt, keine Ahnung, das habe ich ja so nicht so erfahren, aber wo ich so merke, das ist so eine Leichtigkeit und man merkt, man kommt in eine Tiefe hinein, was immer im Leben gerade so vor ist. Deshalb ist das für mich mehr als eine Predigtreihe und bewahre wirklich, dass das irgendwie eine theologische Abhandlung wird. Natürlich braucht es immer eine gewisse Tiefe, aus dem Wort Gottes herauszukommen, nicht irgendetwas daher zu fantasieren, was vielleicht gerade so meinem Gemüt entspricht und was so ein bisschen Erfahrungstheologie ist. Das wäre mir viel zu wenig, sondern so wie Christus auch gerade gebetet hat, aus dem Wort Gottes herauszukommen. Und ich möchte einen Bibeltext vorlesen und da werde ich dann auch gleich nochmal drauf kommen, den kennen vielleicht die ein oder anderen, seid ihr schon mal drüber gestolpert. Wenn man den Geist Gottes nachredet, dann gehört auch Galater 5, Vers 22 und 23 dazu. Die Frucht des Geistes aber ist, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinden in der heutigen Türkei, in Kleinasien heißt es damals, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ich habe den letzten Satz mal bewusst dazugelassen, weil das mit dazugehört. Aber die Frucht des Geistes ist, nicht, das ist ja schon das Erste, nicht die Früchte des Geistes sind. Nicht? Und dann hat man hier und dann picke ich mir da was raus und der eine hat lieber Äpfel und der andere lieber Birnen. Nee, die Frucht des Geistes macht all das aus. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer und die Frage ist, wächst diese Frucht in unserem Geist, in unserem Leben? Wächst die? Macht die sich breit? Zeigt die sich irgendwie? Und ich gebe noch mal so einen kleinen Rückblick und starte mit einem Zitat, was ich letzte Woche auch schon angebracht habe von John Stott, einem englischen Bibellehrer, mittlerweile schon verstorben. Und er hat in seinem Buch geschrieben, das christliche Leben ist ein Leben im Geist. Punkt. Gibt kein christliches Leben ohne den Geist Gottes. Amen. Ja, ja. Darin sind sich alle Christen zum Glück einig. Alle? Also die Gartenseite, ja. Die anderen stimmen freudig schweigend hinzu. Es wäre unmöglich, Christ zu sein, geschweige denn als Christ zu leben und zu wachsen, ohne das Wirken des gnädigen Geistes Gottes. Baptism and Fullness, dieses Buch. Und das ist das, was ich so gemerkt habe, sich mit dem Geist Gottes auf den Weg zu machen und das nicht irgendwie als eine theologische Überhöhung oder sowas zu verstehen, sondern wirklich so ins Alltagsleben, in jeden Tag runterzubrechen und zu sagen, ja, mit dir möchte ich mich auf den Weg machen, weil du wirst mir all das, was Jesus getan hat, das wirst du mir verständlich machen. Was Jesus bedeutet, das wirst du mir verständlich machen. Das hat dann auch etwas mit meinem Alltag zu tun, mit meinen Nächsten, mit dem ich gerade beschäftigt bin. Und deshalb, letzte Woche sind wir so gestartet, der Heilige Geist, ein Geheimnis, das bleibt heute und nächste Woche möchte ich so damit starten, wertvoll leben, was sind eigentlich so geistliche Werte auch in unserem Leben, dann zwei Sonntage beschenkt und geleitet leben und dann schließlich Pfingstsonntag erfüllt werden und erfüllt bleiben. Das ist das, was uns in den kommenden Wochen begleiten soll und ich merke, das setzt etwas in meinem Herzen frei, das ist, ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, hat auch etwas so, wo ich euch so vielleicht auch hoffentlich auch auf eine eigene Reise auch mitnehmen kann. Aber ich merke, da ist Leben in mein Leben, in mein Christsein hineingekommen, wirklich verstanden zu haben, als Jesus sagte, ich schicke euch einen anderen Begleiter, Fürsprecher, Anwalt. Das macht vieles einfacher. Weil ich kann mich wirklich an die Position der Jünger setzen und kann sagen, ja, so wie die Jünger mit dir umgegangen sind, Jesus, so kann ich mit dem Geist Gottes umgehen. Und wenn du Fragen hast, ich lade dich einfach ein, stell sie, dann können wir sie hier mit einbauen, können sie mit berücksichtigen und dann fängt das Ganze an zu leben. Und noch ein Teil aus diesem Rückblick, zwei Besonderheiten, die ich einfach herausstreichen möchte, ist, der Heilige Geist erfüllt uns, aber er überwältigt uns nicht. Damit meine ich nicht, dass es Situationen gibt, wo man so von der Gegenwart Gottes überrascht wird. Aber ich will damit nicht sagen, er kommt nicht mit einer Macht über uns und wir sind dann plötzlich nicht mehr Persönlichkeiten, sondern aus unserer Verantwortung herausgenommen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind hineingenommen. Und wenn ich so an diesen Zuspruch denke, nicht fürchtet euch nicht. Manchmal denke ich, ja, wir klammern uns an dieses Wort, aber dieses Wort ist eine Freisetzung. Es ist eine Freisetzung, das zu tun, wozu du in deinem Leben beauftragt bist von Gott, wo du in deinem Stand gerade bist Und das heißt nicht, dass das nur hier in der Gemeinde stattfindet, sondern auch zu Hause. Und wenn du Kinder hast, dich um deine Kinder zu kümmern, um deine Familie zu kümmern. Da, wo du bist, in deinem Stand zu leben, ohne diese Furcht, die uns lähmt. Dieses Wort fürchte dich nicht, es ist eine Freisetzung. Als der Sturm sich gelegt hat, sind die Jünger nicht auf dem See stehen geblieben. Sie kamen zum anderen Ufer. Sie kamen zum anderen Ufer. Und die zweite Besonderheit, die ich einfach rausstellen möchte, ist auch was, wozu der Geist Gottes da ist, wozu wir befähigt sind, ist dieses, wir entdecken dieses Urbild, der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und deshalb habe ich so eine Frage mal mitgebracht, was macht denn dieses Ebenbild Gottes, was macht das eigentlich aus? Und es soll heute darum gehen, dass wir verstehen, wir sind Gestalter unseres Alltags. Du bist derjenige, der deinen Alltag gestaltet, nicht irgendjemand anders. Am Ende bist du derjenige. Und ich habe mal so zwei Fragen, die uns heute Morgen beschäftigen sollen. Und keine Angst, das wird jetzt hier nicht irgendwie so ein spirituelles Irgendwas mit ein bisschen Mischung aus Coaching, keine Ahnung, keine Angst. Wir kommen zum Geist Gottes gleich wieder zurück. Aber ich möchte dich fragen, möchte uns dahin bringen, was machen für dich und für uns eigentlich Glück und Erfüllung aus? Und die zweite Frage ist, wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Und wenn man über diese beiden Fragen nachdenkt, dann ist man schon mittendrin in dieser Herausforderung, ich gestalte meinen Alltag, ich gestalte meinen Leben. Wonach gestalte ich das denn und wie tue ich denn das eigentlich? Und ich habe dir mal eine Frage mitgebracht, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Und um das noch ein bisschen konkreter zu machen, überleg dir mal ein paar Sekunden, was ist dir wichtig, damit du am Ende der Woche sagen kannst, es war eine gute Woche. Für dich persönlich, ja, aber danke, für dich persönlich. Ich habe euch mal meine Antworten aufgeschrieben. Ich habe mir die Frage gestellt, ich habe das dann auf meine Situation, auf einen Teil meines Lebens zurück, wann war diese Woche eine gute Woche als Pastor? Frage ist ja durchaus legitim, nicht? Wann ist deine Woche eine gute Woche in deinem Job gewesen? Und dann habe ich so darüber nachgedacht, dann habe ich euch mal hier so die ersten Gedanken hingeschrieben. Habe ich den Gottesdienst im Hopfengarten gut vorbereitet? Habe ich die Predigt gut vorbereitet? Habe ich die richtigen Menschen getroffen? Das waren so Antworten, die mir hochgekommen sind, die mir Aufgaben hochgekommen sind. Und dann habe ich gemerkt, wow, immer wieder fing das an mit habe ich. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja interessant. Also wenn es tatsächlich darum geht, in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen, in meinem Alltag irgendwie etwas zu verstehen, wer ich selber bin, und dann immer mit einer Antwort komme, habe ich, dachte ich mir, das wird ein bisschen dünn. Also wenn ich darüber nachdenke, wie vielleicht die Beziehung in unserer Ehe besser werden kann und ich mich nur noch frage, habe ich meiner Frau Blumen geschenkt, habe ich die Spülmaschine ausgeräumt, habe ich das gemacht, habe ich jenes gemacht, habe ich dies gemacht? Und dann am Ende der Woche frage Andrea, ist unsere Beziehung jetzt besser geworden? Und da habe ich gemerkt, wie schräg ist denn das eigentlich? Mir geht es hier nicht irgendwie um eine Hängematte, versteht es nicht falsch. Es geht mir darum, um Verantwortung zu übernehmen. Aber ich habe gemerkt, dass ich an einem anderen Punkt ansetzen muss. Und jetzt bin ich wieder bei diesem Bibeltext und insofern passt jetzt auch deine Antwort. Jetzt bin ich bei diesem Bibeltext und Paulus sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und das Spannende ist, es geht hier nicht darum, jetzt nichts zu tun, zu sagen, ach wisst ihr, Leute, ich möchte jetzt einfach mehr in der Liebe wachsen und ich nehme jetzt einfach mal 3 Wochen frei. Sondern da, in meinem Stand, da wo ich bin, in meinem Beruf, in meinem Alltag, da wo ich bin, genau das zu leben, mir das zu wünschen, die Frucht soll hier wachsen. Wenn das, Paulus, das ist, wenn das wahr ist, dann muss auch irgendwie das wachsen in meinem Leben. Dann muss das auch irgendwie ja sichtbar werden. So sieht das Ebenbild Gottes aus, zu dem wir geschaffen sind. Und so sieht das Leben von Jesus aus. Und jetzt bin ich wieder bei diesem Verständnis. Der Geist Gottes ist ein anderer Fürsprecher, wie Jesus es gewesen ist. So sieht das Ebenbild Jesu aus. Das, wenn die Menschen auf Jesus geguckt haben, also nicht die, die ihn ans Kreuz gebracht haben, aber all die anderen, dann haben sie genau das gespürt. Da war der tiefe Liebe Gottes. Da war eine Freude darüber. Ich glaube, dass Jesus sich riesig gefreut hat. Und das lesen wir auch an einer Stelle, als die Jünger wiederkommen, die er gerade weggeschickt hatte mit einem Auftrag. Und dann kommen sie wieder und erzählen, was alles passiert ist. Er freut sich. Also ich glaube, hier diese Freude, die ist nicht nur so was tief Ruhendes, Innewohnendes, was kein Mensch mitbringt. Ich glaube, das bricht sich auch Bahn. Friede. Was sagt Jesus? Wir sollen Friedensstifter sein. Habe ich selber einen tiefen Frieden in mir? Langmut, muss ich jetzt überspringen, ist nicht so. Freundlichkeit, Gütigkeit, Güte. Prägt das mein Leben, mein Umgang miteinander? In der Art und Weise, wie ich mit den Mitmenschen umgehe? Noch einmal, das bedeutet nicht, nichts zu tun und faul zu sein und zu sagen, ich muss heute ein bisschen reifen und deshalb muss ich lange liegen bleiben. Ja, so sind wir manchmal unterwegs und dann komme ich nicht aus den Federn heraus. Nein, das zu spüren, da wächst eine Frucht in mir. Im Gegenteil, das soll eben meinen Alltag prägen, meinen Umgang mit anderen. Und klar, wenn ich darüber nachdenke, dann wird all das auch in Taten münden. Dann wird das nämlich mein Verhalten verändern, mein Verhalten prägen. Und nicht nur, dass ich irgendwie alles runterschlucke und irgendwie sagen, ja, ich darf nichts und ich darf nicht meine Meinung sagen, sondern im Gegenteil. Ich werde darüber nachdenken, wie kann ich in Aufrichtigkeit in einer echten, wahrhaftigen Liebebeziehung gestalten. An meinem Job, in der Schule, an der Uni, wo auch immer ich gerade bin. Wie kann ich das leben? Ich glaube, Jesus hat mit 30 Jahren angefangen zu dienen. Wir wissen ja nicht genau, was er vorher alles gemacht hat, aber unter anderem war er sicherlich auch als Zimmermann tätig. Ich glaube nicht, dass da irgendwann mit seiner Taufe so ein Change stattgefunden hat und vorher war der letzte Rotzlöffel und plötzlich war er ein wunderbarer Mensch. Ich glaube, dass man das auch gespürt hatte, als er als Zimmermann tätig war. In diesem Menschen liegt etwas Besonderes. Ich als 12-Jähriger haben wir so wenigstens eine Geschichte, da schimmerte das schon mal durch und dann, naja gut, in der Pubertät war Jesus dann irgendwie ganz anders. Ich glaube, dass man das in jeder Phase seines Lebens gemerkt hat. In diesem Menschen liegt etwas Kostbares anderes. Das zeigt sich dann eben auch in dem, was ich tue. In der Bereitschaft zu helfen, ja, in der Mitmenschlichkeit, in der Unterstützung. All diese Begriffe münden in eine Tat, aber diese Taten sind kein Selbstzweck. Ich mache es nicht, um ein besserer Mensch zu werden, sondern ich spüre, in mir fängt etwas zu reifen. Und wenn es nicht klappt, dann werde ich innerlich unruhig, weil der Geist Gottes vielleicht mal zaghaft anklopft und sagt, hey, da hängt es irgendwo. Und jetzt kommt genau das. Jetzt fange ich an, mir nämlich die Frage zu stellen, konnte in dieser Woche diese Frucht wachsen? Nicht habe ich, sondern konnte diese Frucht wachsen? Das ist eine ganz andere Frage. Wir haben vor ein paar Wochen, haben wir bei uns so auf dem Balkon, haben wir so Salat gekauft und haben den eingepflanzt und es ist erstaunlich, nicht? Wie der sprießt. Der kriegt von mir nur Wasser und einen guten Boden hat er bekommen. Und dann schreckt er seine Wurzeln aus. Und das Ding, was haben wir, fünf Köpfe haben wir, glaube ich, nicht. Und die sprießen irgendwann, wenn wir sie abpflücken, wachsen sie hoffentlich nach. Das Einzige, was er macht, was die Salatköpfe machen, sind so ihre Wurzeln ausstrecken in den Boden und nach dem Wasser. Und dann passiert das von alleine. Und das wünsche ich dir auch, dass du merkst, ja, ich strecke meine Wurzeln aus. Ich fange an, in der Bibel zu lesen. Ich fange an zu beten. Ich fange an, mit dem Geist Gottes zu reden. Und ich rede hier nicht über ein 10-Stunden-Programm in der Woche. sondern ich rede von Momenten, wo ich spüre, jetzt fange ich an, einen Dialog mit dem Heiligen Geist zu suchen, und dann wird diese Frucht wachsen. Dann wird, das garantiere ich dir, weil es ist eine Frucht. Der Salat fragt mich nicht, ob er wachsen darf. Der tut das einfach. Der tut das einfach. Und der Geist Gottes, er wird dir genauso dieses Wasser geben, dieses lebendige Wasser geben, damit du wachsen kannst. Danke. Wenn mir Treue wichtig ist, um mal vielleicht hier das mal so konkret rauszugreifen, wenn mir Treue wichtig ist, dann werde ich auch verbindlich sein. Dann wird ein Ja in meinem Leben ein Ja sein und ein Nein wird in meinem Leben ein Nein sein. So, und wenn ich merke, ich kann mein Ja oder mein Nein nicht einhalten, dann werde ich mich rühren. Dann werde ich sagen, du, es passt gerade nicht, ich schaffe es nicht, ich habe es nicht hingekriegt. Dann kommen wir in eine Offenheit hinein, in eine Klarheit hinein. Dann wird das nicht zum Zwang, dann wird das nicht zu einem Korsett. Dann fängt es an zu leben. Und dann ist auch so ein Begriff wie Treue plötzlich lebbar. Ja, ich will das, ich möchte hier eine Grenze ziehen, ich möchte ein verlässlicher Partner sein, ich möchte ein verlässlicher Mensch sein, ich möchte an dem Punkt, an der Stelle, wo ich bin, möchte ich verlässlich sein. Und dann gibt es Momente, da werde ich schwach, da packe ich es nicht, da kriege ich es nicht hin. War jetzt beim Hopfengarten auch, nicht? Vorletzte Woche, meldete sich jemand aus dem Hopfengarten, den kannte ich überhaupt nicht, stellte sich raus, da hat der Betreiber gewechselt. Dachte ich, oh wei, hoffentlich klappt, können wir das Ding doch noch machen. Ja, hat geklappt. Der Typ war fast noch freundlicher als der vom letzten Jahr. Hat ihm so viel Spaß gemacht. Haben sie die Gastronomie nicht erst um 12 aufgemacht, schon um 9:45. Ist doch klasse. So. Und dann, was war das Nächste? Ach ja, die Moderatoren, die eigentlich eingeteilt oder die sich eigentlich bereit erklärt hatten, haben gesagt, sie können nicht. Können nicht. Eine Woche vorher. Na gut. Wenn alle Stricke reichen, machst du es halt selber. Und was haben wir gemacht? Junge Verstärkung bekommen. Das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen. Und es kommt eine Freiheit hinein zu merken, ich komme an eine Grenze, ich pack's nicht. Und dann hebe ich die Hand und sage, hey, können wir eine andere Lösung finden? Das ist auch Treue. Nicht auf Biegen und Brechen irgendetwas tun, wo man keine Lust mehr hat. Also wenn wir über wertvoll Leben sprechen, dann merkt ihr, dann wird so ein Bibelvers meinen Alltag prägen. Das hat uns Jesus vorgelebt. Und unser Auftrag ist, sein Ebenbild zu werden. Was für ein Maßstab, sein Ebenbild zu werden. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn du fragst, wie sieht es aus, schau mich vielleicht nicht so an, wie vielleicht andere, die das schon besser können. Weißt du, wir fragen manchmal, ob ich dies oder ob ich jenes darf. Darf ich das tun, darf ich jenes tun? Ich weiß, dass Gegenfragen eigentlich nicht erlaubt sind, habe ich jedenfalls in der Schule gelernt, bei einer Argumentation. Aber hier erlaube ich mir eine Gegenfrage. Möchte ich wissen, geht nicht um die Frage, darf ich dies oder darf ich jenes tun, sondern kann die Frucht in deinem Leben wachsen? Das ist doch die viel wichtigere Frage. Kann diese Frucht wachsen? Das macht mein Leben reich. Und ihr merkt, hier geht es nicht um Erfolg. Nicht habe ich, hat das und das geklappt. Das ist Erfolg. Sondern konnte die Frucht wachsen. Bin ich ein Stück näher an dieses Ebenbild herangerutscht? Oder bin ich vielleicht auch ein Stück mehr von diesem Ebenbild weg? Und dann wird der Geist Gottes kommen und sagen, hey, hallo, was läuft? Ich möchte dir was sagen. Lassen wir uns in sein Ebenbild verwandeln. Nicht verändern wir uns, wir sind vielleicht so ein bisschen drauf, wir verändern uns in sein Lebenbild, sondern lassen wir uns mit seiner Hilfe in sein Leben, in sein Ebenbild verwandeln. Nicht der Salat verwandelt sich, er verändert sich nicht, der verwandelt sich plötzlich aus so kleinen Samen, wird etwas Grünes, etwas Saftiges. Da kommt eine tiefe innere Bestimmung, also nicht nur im Salatblatt, sondern auch in mir. Eine tiefe innere Bestimmung. Deine Identität kommt zur Entfaltung, zur Blüte. Das ist Verwandeln. Das, was Gott in dir hineingelegt hat, das kommt heraus. Das ist Verwandeln, nicht Verändern. verändern ist, wenn wir von außen anfangen, etwas zu tun, etwas zu machen. Wir müssen auch manche Dinge müssen wir bewusst verändern in unserem Leben. Aber es geht am Ende um eine Verwandlung. Also deshalb dieser Satz, du bist der Gestalter deines Lebens. Denk darüber nach, was für dich Glück und Erfüllung ausmachen. Sei mal ganz ehrlich. Und dann eben diese Frage, wie gestaltest du deine Zeit? Wie gestaltest du deine Woche? Und ich möchte dir sagen, nimm dir Zeit für den Heiligen Geist. Nimm dir Zeit für Gott. Und noch einmal, es geht hier nicht um stundenlange Programme, irgendwelche Exerzitien, sondern es geht um besondere Momente, wo du spürst, ich brauche jetzt etwas, ich möchte jetzt etwas haben. Und dann sagst du, ich habe vielleicht ganz viel zu tun. Wisst ihr, ich habe etwas gelernt, dass Gott der Herr meiner Zeit ist. Und es gibt Momente, da denke ich, ich kann jetzt nicht, weil ich müsste. Und dann zu lernen, in einen Gehorsam hineinzukommen, zu sagen, nein, jetzt nehme ich mir einen Moment. Und manchmal ist es nur ein ganz kurzer Moment. Manchmal ist es vielleicht nur 1-2 Minuten. Und ich sage dir, probier es aus. Mit konkreten Fragen an Gott heranzukommen, an den Geist Gottes einzuladen, zu fragen, ich hab da etwas. Ich komme da nicht weiter. Erklär mir das. Was auch immer das ist. Das Wort Gottes dazu heißt für mich, steht für mich im Prediger 3, Vers 1. Für alles gibt es eine Stunde. Und Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit. Und wenn das gilt, dann gibt es auch einen Moment, wo ich mit dem Geist Gottes reden kann. Da muss ich mir nicht erst mühsam etwas im Kalender freischaufeln. Das gehört auch dazu, das muss ich auch manchmal machen. Aber dann habe ich diesen Moment, wo ich innehalten kann und sage, hey, und jetzt bete ich. Bete ich mit dem Geist Gottes. Ich rede mit dem Geist Gottes. Und dann wird auch das, was ich eigentlich vorhabe, dafür werde ich den Moment erkennen. Aber im Moment ist es dran. Ich kann dir nur sagen, probier es aus. Zeit vergeuden können wir durch ganz viele Dinge, auch durch Dinge, die wir nicht im Griff haben. Durch einen Stau, wir sind am Freitag von München nach Weiden in der Oberpfalz gefahren und was passierte? Irgendwann blieb der Zug stehen und ein Bahnübergang musste repariert werden und dann standen wir da erst 20 Minuten und dann wenig später nochmal 20 Minuten. Am Nachmittag haben wir dann erfahren, dass die Züge in dem Abschnitt überhaupt nicht mehr fahren. Da waren wir zum Glück dann schon oben. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie wir Zeit vergeuden können. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie uns Zeit auch geraubt werden kann. Und deshalb ist das auch eine Zusage, die uns Gott gibt. Für jedes Vorhaben gibt es eine Stunde. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Das ist ein Glaubensschritt. Es ist wirklich ein Glaubensschritt, in dem konkreten Moment zu sagen, und ich rede aus eigener Erfahrung, jetzt nehme ich mir vielleicht diese eine Minute, diese 2 Minuten. Und vielleicht sind es auch 5 Minuten oder 10 Minuten. Oder vielleicht auch mal eine Viertelstunde. Das nehme ich mir jetzt. Und alles andere wird dann gelingen, werde ich die Zeit dafür haben. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dich einladen, deinen Alltag mit dem Heiligen Geist zu gestalten. Dich immer wieder zu fragen, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Und dann nimm also diese Bibeltext, über den ich heute Morgen gesprochen habe. Galater 5, 22 und 23. Passt das dazu? Kann die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben wachsen? Kann die Frucht wachsen? Und dann schließlich diese Herausforderung, nimm dir Zeit für Gespräche mit dem Heiligen Geist. Wir sind so beschäftigt und da kann das zu einer echten Herausforderung werden. Aber nimm dir Zeit für diese Momente. Lass dich nicht von dem Gedanken abhalten, es ist jetzt gerade alles andere wichtiger. Es gibt diese Momente, da spürst du, jetzt ist der Moment, wo ich fragen kann. Dazu möchte ich dich einladen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Chris wird uns durch Abendmahl führen. Ich möchte aber noch, dass wir so einen Moment in die Stille gehen, dem nachgehen. Da möchte ich beten, sodass du für dich Antworten finden kannst. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich blicke dankbar zurück in dieser einfachen Weise mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Dann mach anderen Mut, auch in diese Einfachheit hineinzukommen. Vielleicht in deiner Kleingruppe, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, Studienplatz oder wo auch immer sich das gerade anbietet, in der Familie. Davon einfach Zeugnis abzulegen. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass du den Geist Gottes in diese Welt gesandt hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Begleiter bist. Dass du uns Mut machst, dass du uns die Dinge zeigst, vor denen wir Angst haben. Dass du es konkret werden lässt, wo wir Überwinder sein können und sollen. Ich danke dir, dass du uns die Schönheit und den Reichtum eines Lebens mit Gott zeigst. Ich danke dir, dass du uns die Tiefe der Vergebung und der Versöhnung durch das Kreuz zeigst. Ich danke dir, dass du uns hineinnimmst in das Geheimnis der Auferstehung. Ich danke dir, dass du uns wachrüttelst, wenn wir schläfrig geworden sind und wir nicht mehr erwarten, dass unser Herr einmal wiederkommt. Ich danke dir, dass du das heilst und gesund machst, was zerbrochen ist und was krank ist. Ich danke dir, dass du uns einen tiefen Frieden gibst, da wo Unfrieden in unser Leben hineingekommen ist. Ich danke dir, dass du ein Wegweiser bist, der uns zu dem guten Weg führt, wenn wir gerade in eigenen Wegen unterwegs sind, oder der uns bestätigt. Danke, dass du uns das Licht sehen lässt, auch wenn der Nebel und die Nacht so dicht und kräftig sind. Ich danke dir, dass du jeden Tag, in jedem Moment mit uns bist. Mir, mit jedem, der hier ist. Ich danke dir, dass du meine Sprache sprichst und mir zugleich zeigst, wie ich dich noch in ganz anderen Sprachen anbeten und loben und preisen kann. Ich danke dir, dass du mir hilfst, die Stimme Gottes zu hören, seine Wege zu erkennen. Danke, dass du mir zeigst, was Jesus meint, wenn er sagt, er ist der gute Hirte. Und danke, dass wir in dem Vater diesen guten Hirten erkennen dürfen. Ich danke dir, dass du dich hast senden lassen und dass du uns in jedem Moment durch dieses Leben hindurchführst. Du bist gut. Du bist der gnädige Geist Gottes.